Thema von heute bei Fact Is ist Area 51 oder auch aus Dreamland, Paradise Ranch, The Box oder Homey Airport bezeichnet. Die Area 51 ist das militärische Sperrgebiet im südlichen Nevada von den USA, ist im Besitz von der United States Air Force und im US-amerikanischen Verteidigungsministerium. Innerhalb von der grossen Luftwaffenübungsgelände Nellis befindet sich eine zusätzlich gesicherte militärische Anlage, dessen Existenz von der amerikanischen Regierung lang geheim gehalten worden ist. Die US Air Force testet dort neue Experimentalflugzeuge. Der Komplex ist Gegenstand von vielen Verschwörungstheorien, vor allem bezüglich der Erforschung außerirdischer Lebensformen auf der Militärbasis. Was alles dran ist an diesen Verschwörungstheorien oder ob es tatsächlich Aliens gibt auf Area 51, das klären wir hier heute auf bei Fact Is.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Seven. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Die Area 51 ist das militärische Sperrgebiet im südlichen Nevada, ist im Besitz von der United States Air Force und im US-amerikanischen Verteidigungsministerium. Innerhalb von der grossen Luftwaffenübungsgelände Nellis befindet sich eine zusätzlich gesicherte militärische Anlage, dessen Existenz von der amerikanischen Regierung lang geheim gehalten worden ist. Die US Air Force testet dort neue Experimentalflugzeuge. Der Komplex ist Gegenstand von vielen Verschwörungstheorien, vor allem bezüglich der Erforschung außerirdischer Lebensformen auf der Militär. Militärbasis. Was alles dran ist an diesen Verschwörungstheorien oder ob es tatsächlich Aliens gibt auf Area 51, das klären wir hier heute auf bei Fact Is. Die Area 51 ist ein Sperrgebiet von etwa 100 Quadratkilometer Fläche in Lincoln County und Nye County, 110 Kilometer nordwestlich von Las Vegas. Der grösste Teil davon macht das Emigrant Valley aus, als würde von den Groom und den Papoose Gebirgszügen eingerahmt. Zwischen den beiden Gebirgen liegt der Groom Lake, ein ausgetrockneter Salzsee von etwa 5 Kilometer Durchmesser. Sehr berühmt ist ja der Salzsee auch in diesen Serien Roswell etc. gezeigt gekommen. Am südwestlichen Ausläufer von diesem See ist ein Luftwaffenstützpunkt errichtet gekommen. Es gibt mindestens eine weitere asphaltierte Start- und Landebahn ein paar Kilometer weiter im Alten See. Auf den Satellitenfotos sind noch 4 Landebahnen auf dem Salzsee zu erkennen, wobei jeweils 2 davon parallel verlaufen. Sie tragen die Kennung 0321L bzw. R und 0927L bzw. R und sind etwa 3000 Meter lang. Die Area 51 grenzt an die Yucca Flats Region, die zum ehemaligen Nevada-Testgelände gehört, auf dem das amerikanische Energieministerium auch Tests mit Nuklearwaffen nach dem ersten Atombombentest an der Trinity Site New Mexico durchgeführt hat. Das Nuklearlager von Yucca Mountain liegt etwa 65 Kilometer südwestlich von Groom Lake. Die Bezeichnung Area 51 stammt von der alten Gebietseinteilung auf Karten vom Nevada-Testgelände. Jetzt erzähle noch etwas zu Operationen, die am Groom Lake durchgeführt sind oder durchgeführt kommen. Der Stützpunkt wird für die Entwicklung und die Erprobung von neuen Flugzeugen benutzt. Seit am Anfang der Serienproduktion dieser Flugzeuge werden Prototypen zu ihren neuen Einsatzbasen verlegt. Kampfeinheiten der US Army sind am Groom Lake nicht stationiert. Die erste Operation, die noch etwas dazu erzählen, heisst Senior Trend oder eben das U2-Programm. Groom Lake ist während dem Zweiten Weltkrieg aus Bomben- und Artillerieschießplatz verwendet gekommen. 1955 ist er stillgelegt gekommen, wo der Ort vom Team von der Lockheed Advanced Development Projects Unit, besser bekannt als Skunk Works, aus dem Idealplatz für Testflüge vom U2-Spionageflugzeug ausgewählt worden ist. Der See ist ein idealer Start- und Landeplatz für das schwer zu handhabende Testflugzeug und Gebirgszüge sowie das ohnehin abgesperrte Nevada-Testgelände schützen das geheime Flugzeug vor der Öffentlichkeit. Lockheed hat am Groom Lake eine Behelfsbasis gebaut, die aus ein paar Bunkern, Fertigungshallen und einer Wohnwagensiedlung bestanden hat. Die erste U-2 ist im August 1955 gestartet und ab Mitte 1956 hat die von der CIA eingesetzte U-2 von Deutschland und der Türkei aus ihres Überflug über sowjetisches Territorium gemacht. Während der Zeit hat Nevada-Testzeit, NTS abgekürzt, eine neue Serie atmosphärischer Nuklearexplosionen durchgeführt. Die Operationen mit der U-2 haben daher im Verlauf des Jahres 1957 mehrfach unterbrochen kommen. Bei einem Versuch ist Nuklear Fallout über Groom Lake angekommen und hat zur vorübergehenden Evakuierung vom Gelände geführt. Da die Hauptaufgabe der U-2 der Überflug über sowjetisches Territorium war, sind sie auf Stützpunkte in der Nähe von sowjetischen Grenzen verlegt kommen, beispielsweise Incirlik Airbase in der Türkei oder Peshawar in Pakistan. Eine weitere Operation war die A12 Oxcart SR Innosuit Blackbird Programm. Noch bevor die Entwicklung der U-2 abgeschlossen war, hat Lockheed mit den Arbeiten an deras Nachfolger im Projekt Oxcart in einem Aufklärungsflugzeug mit Hochgeschwindigkeits Mach 3 für grosse Höhen, das später zur SR Innosuit Blackbird weiterentwickelt wurde, geschaffen. Die Flugeigenschaften und die Wartungsanforderungen der Blackbird haben einen umfangreichen Ausbau der Anlagen am Groom Lake erfordert, insbesondere eben von den Startanlagen, wo im 1962 der erste Prototyp von der A12 Oxcart geflogen ist, ist die Hauptstartbahn auf 2600 Meter verlängert gekommen und die Basis hat ständig 9000 Leute Personal beherbergt. Sie hat ein Treibstofflager besessen, ein Tower mit dem Rufzeichen Dreamland und sogar einen Baseballplatz. Auch die Sicherheit ist drastisch erhöht gekommen. So ist zum Beispiel die kleine zivile Mine am See geschlossen gekommen und das Gebiet rund um die Basis ist zum stark gesicherten Sperrgebiet geworden. Eindringlinge haben sogar ohne Vorwarnung dürfen erschossen kommen. Ein weiteres Projekt war Half-Blue, das F-117 Nighthawk-Programm. Der erste Half-Blue-Prototyp vom späteren Tarnkappenbomber Lockheed F-117 hat seinen Erstlingsflug absolviert in Groom, und zwar Ende 1977. Tests von den geheimen Prototypen haben bis Mitte 1981 gedauert. Danach hat bereits die Serienproduktion angefangen. Außer den Tests von den Flugeigenschaften sind in Groom auch Radarprofiling, die Waffentests mit den F-17 und das Training von der ersten Gruppe F-117-Piloten in Kampfeinheiten durchgeführt worden. Die erste Operation von der F-117 im aktiven Dienst sind dann auf den nahegelegenen Landstreifen in Tonopah verlegt worden. Dabei hat natürlich ging noch eine hohe Geheimhaltungsstufe bestanden. Das weiteres Projekt war die Erprobung von Beutenflugzeugen. Das Gelände dient außerdem ab 1967 eben zur Erprobung von solchen Beutenflugzeugen sowjetischer Muster, wie der MiG-21, Half Donut, Spitzname, der MiG-17, Half Drill, Half Ferry und der MiG-23. Die stammen überwiegend aus Arsenalien von ehemaligen UdSSR-unterstützten Staaten wie im Irak. Vor der Verlegung nach Groom Lake ist der Standort für Tests von dieser Art mit der Jack-23 MiG-15-Maschine die Wright-Patterson Air Force Base gewesen. Unter dem Decknamen Constant Pack hat die Air Force eine ausschliesslich mit Beutenflugzeugen sowjetischer Muster ausgerüsteten Staffeln unterhalten, die auf dem Nellis Ranch Gelände Schienenluftkämpfe gegen US-amerikanische Flugzeugtypen durchgeführt haben, um diesen Piloten für zukünftige Feindeinsätze zu trainieren. Auch anders erbietet das Kriegsgerät wie Panzer- oder Radaranlagen aus den mit der Sowjetunion verbündeten Staaten ist in Area 51 erprobt worden. Jetzt hören wir noch ein bisschen Musik aus dem Space, aus dem All, und tun uns dann mit den UFO und Verschwörungstheorien befassen. We'll be right back. Kommen wir jetzt also bei diesem Thema um die Area 51 zu den UFO- und Verschwörungstheorien. Geheimhaltungsmassnahmen von diesen militärisch genutzten Anlagen und die Verbindung zur geheimen Flugzeugforschung zusammen mit Berichten über ungewöhnliche Phänomene hat die Area 51 zu einem zentralen Bestandteil von moderner UFO- und Verschwörungstheorien gemacht. Zu den außergewöhnlichen Aktivitäten, die angeblich dazu stattfinden, gehören unter anderem die Lagerung, die Untersuchung und das Reverse Engineering von abgestürzten außerirdischen Raumschiffen, unter anderem Material vom 1947 bei Roswell abgestürzten Objekt, die Untersuchung der jeweiligen toten oder lebendigen Besatzungen und die Herstellung von Flugzeugen, die auf außerirdischer Technologie basieren. Zum Roswell-Zwischenfall kommen wir später noch einmal darauf zurück. Treffen und geheime Gespräche mit extraterrestrischen Lebensformen ist ein weiterer Punkt, denn weiter Entwicklung von exotischen Energiewaffen, Aktivitäten in Verbindung mit einer angeblichen Schattenregierung von der Welt durch die Illuminaten und andere Geheimbünde und weiter geheime Filmstudios in diesen Bildern von der Apollo-Landung auf dem Mond gedreht worden. Das haben wir ja schon besprochen in der Sendung über die Mondlandung. Zwinker, zwinker, kicher, kicher. Der nächstgelegene zivile Wohnplatz außerhalb von der Area 51 ist das kleine Dorf Rachel, das mittlerweile absolut zum Bürgerziel gehört von Verschwörungstheoretikern und Ufologen. Ein paar Besucher berichten von Begegnungen von der ersten Art in Form von unüblichen Lichterscheinungen entlang im Highway 375, der mittlerweile auch offiziell Extraterrestrial Highway heisst. In den meisten Fällen haben sich aber die Erscheinungen auf Kampfjets und nahegelegenen Nellis Air Force Base zurückführen lassen, wo entlang vom Highway Zielübungen durchgeführt hat oder eben hege, je nachdem auf welcher Seite das wo da steht. Es hat auch Stellungnahmen von der Regierung gegeben. Die US-amerikanische Regierung bestätigt die Existenz von der Area 51 am Groom Lake nicht explizit, obwohl sie die Existenz von der Luftwaffenbasis offen zugibt. Auf der Seite vom US-Verteidigungsministerium wird erklärt, dass die Area 51 keine offizielle Bezeichnung sei. Allerdings aus Teil von der Nellis Test Range Testgebiet für Technologien und Waffensysteme sowie Trainingsbereich für die Effektivität der US-Streitkräfte und Sicherheit der Vereinigten Staaten zuständig sei. Als werde bestätigt, dass teilweise besondere Aktivitäten auf der Basis gegeben haben, die jedoch Verschlusssache sind. Der Originaltext lautet: Area 51 ist keine Bezeichnung der Air Force, aber das damit gemeinte Gebiet ist Teil des Nellis AFB-Komplexes. Dieser Komplex wird zur Erprobung von Technologien und Systemen und zum Training für Operation verwendet, die für die Existenz der amerikanischen Streitkräfte und für die Sicherheit der USA entscheidend sind. Ein Teil des Komplexes liegt am trockenen Groom Lake. Einige gewisse Aktivitäten und Operationen, die am Nellis Range in Vergangenheit und Gegenwart durchgeführt werden, bleiben unter Verschluss und können nicht öffentlich diskutiert werden. Hasta la vista, Baby. Also so ungefähr die originale Erklärung. Die Gegend taucht auf den meisten Karten aus grossen Sperrgebieten östlich von der Bundesstraße 95, übrigens von Las Vegas nach Reno, auf. Das Gebiet wird von der Regierung veröffentlichten Satellitenfotos von den Vereinigten Staaten nicht aufgeführt. Auf der militärischen Luftraumkarte Nellis AFB Range Card, die das gesamte Gebiet von der Nellis Range abdeckt und wo von der Defense Mapping Agency ausgegeben wird, wird nur Nellis Air Force Base ohne Erwähnung von einer sogenannten Area 51 angezeigt. Seit langem ist das Gebiet allerdings in guter Auflösung bei Google Maps. Das ist also ein absoluter Witz. Da wird alles geheim gehalten, dann kommt Google und macht schnell mal ein paar Fotos, wo dann auch jeder, also auch der Ruski Man und andersweitige von den Amerikanern genannten finden, können güchseln, was sie dort auf dem Area 51 so verbrechen. Mittlerweile hat Federation of American Scientists, also die FAS oder FAS, auf ihrer Seite Bilder vom Satelliten Iconos publiziert mit einer Auflösung von einem Meter, wo verschiedenste Anlagen innerhalb von der Nellis Air Force Base zeigt. Mit der Veröffentlichung von dem Programm Google Earth und WorldWind ist es möglich, sich Satellitenbilder von diesen Ort über das Geländemodell gezogen anzugucken. Mittlerweile hat der Flugplatz auf Groom Lake wie jeder andere mehr oder weniger öffentlicher Flugplatz einen ICAO-Code bekommen. Und zwar ist das der KXTA. Der Las Vegas International Airport hat den Code KLAS. Das Gelände um den Trockensee ist ein Flugbeschränkungsgebiet. Es soll durch Radarstationen versteckte Bewegungsmelder und auf menschliche Ausdünstungen reagieren, Schweißsensoren gesichert sein. Befürworter von der Existenz von der starken Sicherheitsmassnahmen reden auch von bewaffneten Wachen, von einem zivilen Wachdienst und weisen auf die Anweisung vom US-Präsidenten hin, in der das Operationsgebiet von der Air Force in der Nähe vom Groom Lake Nevada von der geltenden Umweltschutzgesetz ausgenommen wird, da es anfangs von den 1990er Jahren zu Gerichtsklagen gekommen ist. Ja, was man nicht alles machen kann mit Politik. Area 51 dient offenbar aus Testflugbasis. Direkt neben dem Sperrgebiet Area 51 liegt ein weiteres Gebiet, das in zivilen Karten aus Waffentestgebiet ausgezeichnet sind. In der Nähe findet regelmässig das Red Flag Manöver statt. Wir hören jetzt ein bisschen Musik aus dem Weltall und beschäftigen uns noch ein bisschen eingehender mit dem Roswell-Zwischenfall beschäftigen. Space taxi, I want you to get down. Oh, 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 yeah. Space taxi, yeah. Space taxi. Ja, hallo, hier spickt der Spucke. Jetzt spickt Spucke. Und wir brauchen ganz dringend ein Taxi zur Erde.
I'll be right there, baby.
Na, danke.
Well, I'm a space cab driver and I bust the speed. Come on over to me, that's freaky. We're full power set, but don't lose your head. When I go low G, that's tricky. I got a hot stereo right in the middle and a speaker smoke just like a joint. No matter what, I'm gonna make you hot.
Ein Freund. We're going straight to Mother Earth to make it happy.
There'll be no problem, we're on time to not hide.
Mopsgeschwindigkeit.
The ultimate space cap show. I got a cape size exhaust pipe. If you wanna check it out, say oh. Now if you enter my cap for a ride, no limits. All the ladies in the house say yeah. Come on, relax yourself on the back seat, baby.
Plus it's for care.
We're going straight to Mother Earth to make it
happy. There'll be no problem. We're on time to not hide.
Mopsgeschwindigkeit.
Space cab driver, please take us to the party.
No matter where, I'm gonna take you there.
We want to touch your body.
Feuer Salamander,
mach Beine auseinander.
Check it out. Mach Beine wieder zu und raus bist du.
Well, I'm a number one super cool Captain Cap, and I'm driving to the moon and the stars. Wherever you wanna go, so I'm gonna go. You can call me on the way to Mars, baby. And I'm fast like a bully with a jet engine, and the other car's making me itch. So let's go cruising, ladies.
What's my dear?
He's a bitch.
We're going straight to Mother Earth to make it happy.
There'll be no problem, we're on time to not hide.
Mopsgeschwindigkeit.
Space taxi to the sky. High, high, high to die. Space taxi to the sky. High, high, high to die. Space taxi to the sky.
Nochmal.
I want you to get down.
Space taxi.
Space taxi. Flieg mit uns. Hush, hush.
Fact ethos.
Radio Kaiser Rick.
Ja, wie ich versprochen habe vor dem Space Taxi, tun wir uns noch ein bisschen eingehender mit dem Roswell-Zwischenfall auseinandersetzen. Aus Roswell-Zwischenfall wird als Ereignis bezeichnet, über das am 8. Juli 1947 die amerikanische Presse berichtet gekommen ist. Der Bericht zufolge hat der US-amerikanische Luftwaffenstützpunkt Roswell im Chavez County im Bundesstaat New Mexico die Meldung herausgegeben, dass was abgestürzt unbekanntes Flugobjekt im Besitz hege. Am nächsten Tag hat der übergeordnete Luftwaffenstützpunkt Fort Worth bekannt gegeben, es sei ein Wetterballon gewesen. Im 1980 hat Charles Berlitz und William L. Moore ihr Buch «Der Roswell-Zwischenfall» veröffentlicht. Davor hat der 1947 mit der Bergung der Trümmer beauftragte Geheimdienstoffizier Jesse Marcel erstmals öffentlich geäussert, als hege sich dann zumal nicht um einen Wetterballon gehandelt, sondern um außergewöhnliche Trümmer. Seitdem haben auch andere UFO-Forscher Bücher veröffentlicht, die über einen Zwischenfall berichten, Fernsehdokumentationen gemacht und in einer breiten Öffentlichkeit das Thema bekannt gemacht haben. 1994 hat der amerikanische Bundesrechnungshof eine Archivdurchsuchung angeordnet. Die US Air Force hat ihrerseits ermittelt und hat verlautbaren, als hätte sich damals tatsächlich nicht um einen Wetterballon gehandelt, sondern vielmehr um eine Kombination von mehreren Wetterballonen, bestückt mit Schallsensoren, die der Keim an Zweck hatte, mögliche sowjetische Atomjets akustisch zu entdecken. Projekt Mogul hat sich das genannt. Der wichtigste Zeuge von Berlitz geschilderten Geschehen waren laut einer Meldung von der Zeitung Roswell Daily Record der Farmer McBrazel, der am 14. Juni 1947 auf einer von ihm veralteten Farm ungewöhnliche Trümmerteile gefunden haben. Der Zeitungsmeldung nach hat er die örtliche Wetterstation von seinem Fund unterrichtet, weil er nach Aussage von seinem ältesten Sohn Bill vermutet hat, dass es Teil von einem Wetterballon sei. Der McBrazel soll seinen Fund am 7. Juli 1947 im Sheriff Wilcox in der Stadt Roswell gemeldet haben. Am gleichen Tag sei er mit dem Nachrichtendienstoffizier von der Luftwaffe namens Sheridan Cavett sowie mit dem Major Jesse Marcel und im Stabfeldwebel Louis Rickett zu der Fundstelle auf der Farm gefahren. Die Wrackteile sind angeblich später vom Militärpersonal eingesammelt und zunächst zum Armeeflugplatz Roswell gebracht worden. Von dort sollen sie zum Wright Field in Dayton, Ohio geflogen worden sein. Am 8. Juli 1947 hing Walter Haut, der Pressesprecher von der Roswell Militärstützpunkt, telefonisch Rundfunkstationen und Zeitungen über den Fund unterrichtet. Dabei soll er davon geredet haben, dass die vielen Gerüchte über die fliegende Scheibe tatsächlich Wirklichkeit Siege. Eine Stunde später hat er allerdings die Aussage um ihn widerrufen. Der Berlitz schreibt in seinem Buch, dass Zeugenaussagen identisch seien. Siege klar, was gefunden worden sei, als sei beispielsweise nur ein kleines Teil und ein dünnes Aluminiumfolienartiges, matzeübriges Material gefunden worden aus Stöcken, die wie Balsaholz ausgesehen haben, sowie Klebebänder mit Markierungen drauf, sowie Ballon- und Gummiteile. Der Mark Brazel selber soll die Trümmer nach Aussagen von seiner Tochter Bessie Brazel Schreiber gesehen haben. Oh, es ist nur ein Haufen Abfall. Der Reporter Bond Johnson, der dann zumal bei der Zeitung Fort Worth Star Telegram beschäftigt war, wird mit den Worten zitiert, es war kein beeindruckendes Zeugs, es war einfach nur ein Haufen Müll. Der Kevin, der der Untersuchung beteiligt war, hat ausgesehen, er hätte dann zumal keinen Gegenzähler dabei gehabt. Da er eidesstattlich bestätigt hätte, dass er an der Absturzstelle keine Radioaktivität gemessen worden sei und auch in den Berichten und Aussagen von 1947 nie die Rede davon gewesen sei, können wir davon ausgehen, dass weder Messungen stattgefunden haben, noch erhöhte Radioaktivität festgestellt worden sei. Die an der Absturzstelle gefundenen Trümmerteile entsprechen den Bestandteilen von Ballonzeugen, wo zu der Zeit aus jeweils 3-7 Neopren-Luftballons mit 3-5 daran befestigten Radarreflektoren vom Typ MC-307 bestanden haben. Jeder von ihnen hat eine Seitenlänge von ca. 1 Meter. Mit Hilfe der Reflektoren hat der Tropo und der Stratosphäre die Schockwellen von Raketen sollen gemessen kommen, die Schallmauertüge durchbrechen. Mit diesen Geräten hätte man eine Atombombenexplosion feststellen können und somit die erste Zündung von einer russischen Atombombe sofort erkennen. Der Codename von diesem Projekt ist, wie ich gesehen habe, Mogul gsi und unterliegt natürlich der höchste Geheimhaltungsstufe. Die Geheimhaltungsstufe mit der Priorität Top Secret A1 ist dann zumal nur das Manhattan-Projekt zugeteilt gewesen. Das Team von diesem Projekt Mogul hat erst Ende Mai 1947 in New Mexico seine Tätigkeit aufgenommen. Aber kommen wir gerade zu den späteren Spekulationen um das außerirdische Raumschiff und seine Insassen. Im Februar vom Jahr 1978 ist der Major Jesse Marcel vom UFO-Forscher Stanton T. Friedman interviewt worden. Der Friedmann ist erstaunt, dass der Marcel sich Kinderaufzeichnungen über die Vorgänge in Roswell gemacht hat und das damit begründet, dass es zu der Zeit Wichtigeres für ihn gegeben hat und er daher die Ereignisse aus seinem Gedächtnis verdrängt hätte. In einem Interview mit dem Bob Pratt im Jahr 1979 sagte Marcel zwar, dass was auch immer da gefunden wurde, nicht von der Erde stammte, doch inzwischen, und das erwähnt er auch in einem Gespräch mit dem Pratt, glaubt er an die reale Existenz von UFOs im Sinn von außerirdischen Raumschiffen. Der Roswell-Zwischenfall von Berlitz und Mohr 1980 behauptet erstmals, dass es sich bei dem Objekt, das an diesem Tag abgestürzt ist, um ein Alien-Raumschiff gehandelt hätte und an der Absturzstelle an Alien-Körper gefunden worden sei, wo vom Militär zur berühmten Area 51 in Nevada gebracht worden sei. Allerdings keiner von den Augenzeugen vom Jahr 1947 etwas über tote Aliens berichtet. Der ehemalige Leichenbestatter Glenn Dennis hat aus Zeugin die Krankenschwester Naomi Maria Self ins Spiel gebracht, die angeblich im Sommer 1947 Leichen von Außerirdischen im Krankenhaus vom Armeeflugplatz von Roswell gesehen hätte. Es hat aber bewiesen werden, dass sie nie existiert hat. Zwei weitere angebliche Zeugen, die von den Alien-Leichen berichten, der Kaufmann und der Ragsdale, können Kinderbeweise für ihre Behauptungen vorlegen. Roswell ist natürlich eine grosse Inspiration für Bücher und Filme gewesen. Ihr habt sicher auch schon die einen oder anderen Serien gesehen oder Bücher gelesen dazu. Was man jetzt da davon glauben oder nicht, es gibt ja sogar Filmaufnahmen, wo man sieht, wie ein Außerirdischer seziert wird. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das einziehen auf youtube.com, einfach eingeben Roswell und dann kommen automatisch gerade die Filmlinie und Fotoberichte über die Außerirdischen von Roswell. Das wäre schon mal gewesen, heute mit der Sendung live aus dem Studio 2 von Radio Kaiserig, in der Sendung Fact Is. Am Mikrofon für euch, der David Emischli. Ich hoffe, es hat noch gefallen und hat noch ein weiteres Mal animiert und angeregt, jetzt euch weiterhin über das Thema zu unterhalten. Auch heute, wie ging, freuen wir uns natürlich auf euer Anruf, euer Anregungen, euer Mitteilungen. Schickt sie ganz einfach an info@swiss-radio.ch. Dann können wir umgehend mit euch in Kontakt treten und schauen, was ihr für Themen hier, für Anregungen oder sogar zu der heutigen Sendung euer Kommentar, den ihr abgebt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Beiträge. Schaut das nächste Mal um mich ein, wenn es heisst Fact Is. Wie ihr wisst, jeden Dienstag am Abend um 6:30 kommt die aktuelle Sendung am Mittwoch, am Tag darauf also, jeweils am 12:30 kommt die Wiederholung. Fact Is, Hintergrundinfos mit Durchblick, das wäre es gewesen. Tschüss zusammen, bye bye, macht's gut und habt Sorge.
dem richtigen Weg mit Radio Kayserig.
Flavor Catering. Es bereitet uns grosse Freude, euch mit allen Sinnen zu verwöhnen. Flavor Catering hat sich zur Leidenschaft gemacht, etwas Unvergessliches für euch zu schaffen und vereint moderne mit traditioneller Küche. Ihr dürft von uns alles erwarten, nur im Durchschnitt. Ob für eure Weihnachtsfeier, Geburtstags- und Privatparty, euer VIP-Event, Firmenanlass oder für Konzerte und Tourneen sowie Hochzeitsapparo und Themen-Events sind wir der richtige Partner. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme. www.flavor-catering.ch. Flavor Catering, euer Catering-Service mit Stil und für jeden Anlass.
Morgenshow. Die Morgenshow auf Radio Kaiser.
Ab 1.12.2011 auf eurem Lieblingssender.
Yeah!
Morgenshow auf Radio Kaiser ab dem 1. Dezember 2011 live auf eurem Lieblingssender.